Hinter all diesen Stellen steht mehr oder weniger offensichtlich der leidende Gottesknecht von Jesaja. Darin heißt es: Siehe, zum Ziel wird er kommen, der mir dient. Groß wird er sein, geehrt und hoch erhaben. So viele Menschen einst erstarrten, entsetzt über dich, so entstellt war sein Aussehen, seine Gestalt unter allen Menschenkindern. So sehr bringt er viele Völker in Aufruhr. Voller Entsetzen schließen Könige ihren Mund. Denn was ihnen nicht erzählt worden ist, sie haben es gesehen. Und was sie nicht gehört haben, sie haben es verstanden. Wer hat dem Glauben geschenkt, was wir gehört haben? Und wem hat unser Gott seine Macht enthüllt? Er trieb aus wie ein junger Spross vor seinen Augen, wie eine Wurzel aus trockenem Land. Denn er hatte keine Gestalt und keinen Schmuck, dass wir ihn angesehen hätten, und kein Aussehen, dass er uns gefallen hätte. Ein Verachteter, von den Leuten getrennt, ein Mann von Schmerzen, der Krankheit vertraut, wie jemand, vor dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter, gering geschätzt haben wir ihn. Es ist wahr, unsere Krankheiten hat er uns abgenommen und unsere Schmerzen hat er getragen. Wir hielten ihn für geschlagen, für von Gott getroffen und gedemütigt. Er ist durchbohrt wegen unseres Unrechts, zerstört wegen unserer Vergehen. Damit wir wieder ins Lot kommen, traf ihn unsere Züchtigung. An seinen Wunden wurde er für uns geheilt. Wir irrten wie Vieh umher. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihn traf, was wir alle verschuldet haben, nach dem Willen unseres Gottes. Er wurde misshandelt, und er ließ sich demütigen, und er öffnete seinen Mund nicht, wie das Schaf, wenn es zum Schlachten gebracht wird, und wie ein Mutterschaf von seinen Scherern verstummt, und er öffnete seinen Mund nicht. Aus Gefangenschaft und Verurteilung heraus wurde er weggenommen. Wen von seinen Zeitgenossen kümmert es, dass er abgeschnitten wurde vom Land der Lebenden? Wegen des Unrechts meines Volkes wurde er geschlagen. Dann errichtete man bei Frevlern sein Grab und bei einem Reichen, als er starb. Obwohl er keine Gewalttat verübt hatte, und kein Betrug in seinem Mund war. Unser Gott wollte seine Zerstörung. Er ließ ihn krank werden. Wenn er selbst ein Schuldopfer gestellt hätte, würde er Nachkommen sehen. Er würde lange leben. Doch was unser Gott will, gelingt durch seine Hand. Mehr als sein innerstes Elend sieht er. Er wird satt in seinem Begreifen. Er macht gerecht, gerecht für die vielen ist er, der mir dient, und ihre Vergehen, er trägt sie. Deshalb teile ich ihm zu bei den vielen, und mit Mächtigen teilt er Beute, weil er sich selbst dem Tod ausgeliefert hat und zu den Untreuen gezählt wurde. Er hat den vielen ihre Verfehlung abgenommen. Und für die Untreuen bittet er dringlich. Soweit Jesaja. Swedenborg deutet diesen wichtigen Text des Alten Testaments im Hinblick auf die Versuchungen des Herrn. Jesus trug unsere Sünden, indem er den Leib der Sünde, unseren sterblichen Leib, trug. Das Lösegeld von Markus 10,45 gab Jesus, damit sie, die Menschen, von der Hölle freigemacht und befreit werden. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Denn das Leiden am Kreuz war der letzte Kampf und der vollständige Sieg, durch den er die Höllen unterjocht und sein Menschliches verherrlicht hat. Swedenborg versteht also die gemeinhin für den Sühnetod in Anspruch genommenen Stellen in dem uns schon bekannten Sinne. Das Kreuz als Ort der Versuchung, des Kampfes und des Sieges. Wie verhält sich Lorbeers Deutung des Kreuzes zu derjenigen Swedenborgs? Von Swedenborg kommend entdeckt man in den Schriften Jakob Lorbeers zunächst einige wichtige Gemeinsamkeiten. Die Erlösung wird auch bei Lorbeer vom klassischen Kampfmotiv her verstanden. Die Erlösung aber besteht erstens in meiner Lehre, sagt Jesus, und zweitens in dieser meiner Menschwerdung, durch welche die so überwiegende Macht der alten Hölle gänzlich gebrochen und besiegt ist. Ich, der Allerheiligste, musste mich mit der Unheiligkeit der menschlichen oder geschöpflichen Schwachheit bekleiden, um mich der Hölle wegen ihrer Besiegung als ein starker Held nahen zu können. Dabei kann die Formulierung bei Lorbeer mit derjenigen bei Swedenborg deckungsgleich werden. Fürs Zweite ist das Werk meiner Erlösung die Unterjochung der Hölle unter die Kraft meiner Liebe, die früher nur in der Macht der zornergrimmten Gottheit bestand und somit entfernt war von allem Einflusse meiner Liebe. Die Erlösung wird die Unterjochung der Höllen als ein Aspekt des komplexen Erlösungsgeschehens genannt. Im Lorbeertext ist die Unterscheidung von Liebe und Gottheit zu beachten, die uns gleich noch beschäftigen wird. Auch die Deutung des Kreuzes bei Lorbeer ähnelt derjenigen Swedenborgs. Die volle Einung der Fülle der Gottheit mit dem Menschen Jesus ist erst durch den Kreuzestod vollends erfolgt. Nun bin ich, Jesus, wohl eins mit ihm, dem Geiste Gottes, im Geiste aber, im Leibe noch nicht. Doch ich werde auch da völlig eins werden, aber erst nach einem großen Leiden und gänzlicher und tiefst demütigender Selbstverleugnung meiner Seele. Ich werde nun auch dieses Menschliche noch auf dieser Welt ganz in mein Urgöttliches verkehren und sodann auffahren zu meinem Gott, der in mir ist. Das Kreuz erscheint demnach auch in den Schriften Lorbeers als die Vereinigung des Menschlichen des Herrn mit dem Göttlichen seines Vaters, beziehungsweise als Verherrlichung. Diese offenkundigen Gemeinsamkeiten sind nun aber in einer Gesamtschau eingebettet, die der Deutung des Kreuzes bei Jakob Lorbeer ein vollkommen eigenständiges Gepräge gibt. Grundlegend ist die Unterscheidung von Gottheit und Liebe. Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit selbst. In der Mitte ihrer Tiefe war ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben selbst in ihr. Wir behalten die Verbindung von Gottheit und Kraft einerseits und Liebe und Leben andererseits im Auge. Durch den Sündenfall Adams und Evas entstand ein Kampf oder Konflikt zwischen der Liebe und der Gottheit. Zitat aus der Haushaltung Gottes: Und siehe, da gab es einen heißen Kampf zwischen der durch die Reue und Trauer der Geschaffenen sich wieder erbarmenden ewigen Liebe und zwischen der alles zerstören wollenden ergrimmten Gottheit zur Sühnung ihrer unbestechbaren Heiligkeit. Das erinnert an den Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit bei Anselm von Canterbury, zumal uns auch dessen Gedanke der Genugtuung bei Lorbeer begegnet. Großer allmächtiger Gott, ziehe zurück deinen großen Zorn und höre die Worte deiner ewigen Liebe. Lasse Gnade vor Recht ergehen und lasse genugtuen die Liebe dir und fordere Sühnung für deine verletzte und gekränkte Heiligkeit, und deiner Liebe wird kein Opfer zu groß sein, das du von ihr fordern möchtest zur ewigen Sühnung deiner Heiligkeit. Es kann hier nur angemerkt werden, dass Zorn bei Lorbeer geistig gedeutet wird. So ihr leset von einem Zorne Gottes, da solltet ihr darunter verstehen den ewig stets gleichen und festen Ernst seines Willens. Und dieser Ernst des Willens in Gott ist aber ja eben der innerste Kern der allerreinsten und allermächtigsten Liebe. Nach Haushaltung Gottes sind die geschaffenen Dinge der Zorn Gottes. Aufgrund solcher Aussagen wird man sagen dürfen, dass hier eine Neuinterpretation der Satisfaktionstheorie gewagt wird, die nach Swedenborg überraschend kommt. Sie bewegt sich allerdings nicht wie die Theorie Anselms in Rechts-, sondern in Seinskategorien. Denn durch die Erlösung wurde der Grundstein für eine neue Schöpfungsordnung gelegt. Welche Bedeutung hat der Konflikt zwischen Gottheit und Liebe nun im Hinblick auf das Kreuz? Dort kam es zur Versöhnung zwischen Gottheit und Liebe, zur Verherrlichung der aus der Liebe zur Schöpfung schwach gewordenen Liebe. Oben wiesen wir darauf hin, dass die Gottheit die Kraft ist. Wenn sich nun die Liebe aus Solidarität mit der von Gott abgefallenen Schöpfung von der Gottheit trennt, um das Unmögliche zu bewerkstelligen, die Wiedervereinigung des Verfluchten mit der Heiligkeit Gottes, oder anders ausgedrückt die Wiederbringung aller Dinge, dann kann die Liebe in dieser Gottesferne nur als der Schwache bezeichnet werden, denn sie hat sich ja von der Kraft getrennt und ist somit kraftlos geworden. Und tatsächlich gibt es einen Text Lorbeers mit dem Titel »Der sehr Schwache«, das ist in den Himmelsgaben 3. Er gewährt uns einen Einblick in den Tod Jesu. Die Versuchung Jesu in Gethsemane bringt er uns mit den folgenden Worten nahe. Seht, da erst in Gethsemane erwachte vollends die große Blindheit meiner Liebe und sah mit dem entsetzlichsten Grauen zwischen sich und Gott die unendliche Kluft. Allda bereute ich im Ernste, dass ich Gott verließ und zum toten Werke meiner eitlen Lust mich gewendet habe. Doch in dieser unendlichen Entfernung von Gott geschah das, was geschieht, wenn man sich auf einem Kreis von einem Punkt am weitesten entfernt. Man erreicht in dieser Entfernung wieder den Ausgangspunkt. Daher sprach Gott in Gethsemane zu seiner schwach gewordenen Liebe: Noch sind zwischen mir und dir die Extreme der Unendlichkeit nicht berührt. Daher senke dich hinab in die äußerste Tiefe des Todes, welcher ist die äußerste Grenze im Gegensatz zu meiner Heiligkeit, damit ich dich da wieder erfassen kann, da der ewige Kreis meiner Heiligkeit sich schließt. Am Kreuz ereignete sich der Zusammenfall der Gegensätze. Die Gottheit und die Liebe vereinigten sich wieder. Dieses Versöhnungsgeschehen betrifft nun aber keineswegs nur die Gottheit und die Liebe, sondern darin involviert ist die ganze materielle Schöpfung. Der leibliche Tod Jesu ist die tiefste Herablassung der Gottheit in das Gericht aller Materie und somit die eben dadurch mögliche vollends neue Schaffung der Verhältnisse zwischen Schöpfer und Geschöpf. In den Schriften Lorbeers wird die Welt vor der Erlösung mit einem Automaten verglichen. Ein Automat ist tot und seine Bewegung ist nichts als eine künstliche Richtung des Mechanikers. Durch ihre Menschwerdung zog die Liebe alle Mängel und Gebrechen des an sich toten Automaten an sich. Sie bekleidete sich gleichsam mit demselben. Das kann man als Interpretation Lorbeers von Johannes 1,29 auffassen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt durch die Menschwerdung wie ein Kleidungsstück trägt. Da jedoch die Liebe das Leben ist, war nun also im Tod das Leben anwesend und der Tod mit dem Leben konfrontiert. Das führte dazu, dass die tote, gerichtete Schöpfung von innen heraus lebendig werden konnte. Jesus wurde der Erstgeborene von den Toten, und im tätigen Glauben kann nun auch die Schöpfung vom Tod ins Leben übergehen. Ich entdeckte in den Schriften Lorbeers zahlreiche und wesentliche Übereinstimmungen mit den Lehren Swedenborgs. Aber mindestens ebenso interessant sind die Unterschiede, die über Swedenborg hinausgehenden eigenständigen Sichtweisen. Daher sollten diese beiden klassischen Neuoffenbarungen nicht um jeden Preis harmonisiert werden. Im Falle der Interpretation des Kreuzes sehe ich das wesentliche Anliegen Swedenborgs in die Schriften Lorbeers Eingang gefunden haben. Die Eigenständigkeit der Neuoffenbarung durch Lorbeer zeigt sich dann aber darin, dass das Kreuzesgeschehen in ein Zeit- und Ewigkeit umfassendes Gottes- und Schöpfungsdrama eingezeichnet ist, das der Bibelexeget Swedenborg so nicht kennt. Die Mächtigkeit seiner Sehe durfte aber in der grausamsten und scheußlichsten Todesstrafe der Antike die Verherrlichung eines Sterblichen erkennen. Und darin lag der Keim zur Auferstehung der gesamten Schöpfung.